Sie haben für sich die Zweigeschlechtlichkeit abgelehnt. Warum?
Das ist nicht die Frage.
Ja. Mal was anderes. Was ist denn die Standardfrage, die alle zuerst stellen?
Also ich habe jetzt ein bisschen Angst, wie ich Sie anspreche, dass ich jetzt gleich was falsch mache in dem Gespräch. Das ist das, womit alle einsteigen. Mhm. Was falsch machen. Angst. Mhm.
Okay. Also wir haben keine Angst. Also.
Ich nicht?
Warum? Warum nicht? Mal ganz provokativ gesagt, warum nicht normal?
Naja, es unterscheidet dann wahrscheinlich, wenn es ein feministischer Sender ist, von anderen Sachen. So, die Frage war jetzt nochmal,
warum sich gegen die Zweigeschlechtlichkeit bewusst entschieden wurde. Okay. Und das als Konzept abgelehnt wird.
Ja, naja, also weil es ein langer Weg gewesen, wie bei ganz vielen Leuten, die sich irgendwann überlegen, ach, vielleicht bin ich gender non-konform oder non-gender-binär oder genderqueer, dass es eine Frage ist, von sich nicht zu identifizieren mit dem, was es an sozialen Angeboten gibt, was Zweigeschlechtlichkeit ist eben, und zu merken, dass in jeder Form von Zweigeschlechtlichkeit, auch wenn sie noch so stark reclaimed oder verändert wird, immer doch noch eine Diskriminierung mit drin ist, dass Geschlecht an sich bereits die Diskriminierung ist, also die geschlechtliche Zuordnung von Menschen. Und das dann zu versuchen, irgendwann, soweit es geht in dieser Gesellschaft, ein Stück weit für sich sein zu lassen.
Warum Diskriminierung? Weil es eine Reduzierung auf Körper ist oder auf Rolle?
Na, weil, also für mich ist Geschlecht ein Effekt von Genderismus oder Sexismus, also so wie Rasse ein Effekt von Rassismus ist, das verstehen alle Leute, ja, Rasse gibt es nicht, sondern das ist was durch Rassismus geschaffen ist. Geschlecht ist genauso durch Genderismus oder Sexismus geschaffen, das heißt, in jeglicher Form ist Geschlecht immer bereits eine Diskriminierung. Menschen danach einzuordnen und das als, egal ob ich es als natürlich ansehe oder sozial ansehe oder konstruiert ansehe, aber trotzdem ist es eine Einordnung, die Menschen und Kollektive die ganze Zeit erfahren, mit unterschiedlichen Bewertungen, Hierarchisierungen und einem Machtgefälle. Und das als eine grundsätzliche Diskriminierung zu sehen. Ich sehe schon, dass es innerhalb dieser Zweigeschlechtlichkeit natürlich einen sehr starken Sexismus gibt, dass Frauen diskriminiert sind, das nimmt es ja gar nicht weg. Aber dass es auch jenseits dieser Diskriminierung von Cis-Frauen auch eine weitere Diskriminierung gibt, die über Geschlecht insgesamt passiert eben. Und deswegen ich für mich das gewählt habe, mich nicht als weiblich oder männlich zu verstehen. Mhm.
Sie haben ja auf Ihrer Homepage einige auch sehr persönlich wirkende Texte veröffentlicht, zum Beispiel, wenn ich mal zitieren darf, ich kenne Personen, die zucken vor Schmerz zusammen bei zwei gendernden Wortformen, denen androgendernde Maskulina wehtun, Zuschreibungen von Weiblichkeit Gewalt antun, die verzweifeln an den Zurichtungen von Sprachhandlungen und die sich fühlen ihr Leben lang wie im Theater auf einer Bühne, von sich selbst distanziert wie in einer Blase. Wie schwer ist es eigentlich als nicht männliche und nicht weibliche Person in der Gesellschaft, in der Männer und Frauen so wahrscheinlich sowohl die Mehrheit als auch irgendwie die Norm sind, akzeptiert zu werden?
Ja, schwer. Also ich glaube, dass das gerade eine relativ neue Herausforderung für die Gesellschaft ist, und da ist auf der einen Seite sehr hilfreich, dass ich so eine statushohe öffentliche Position habe, dass mir Sachen weniger abgesprochen werden. Gleichzeitig werden die mir aber in der Öffentlichkeit natürlich auch sehr viel stärker abgesprochen als anderen Personen, die eben jetzt nicht so eine öffentliche Position einnehmen eben. Die Gesellschaft an sich, also als deutsche Gesellschaft, ist auf Zweigeschlechtlichkeit basierend. Also es gibt erstmal nichts jenseits dieser Norm, und das ist ja eben dann auch gesetzlich festgeschrieben. Und das kann nur auf dieser gesetzlichen Ebene über Klagen ausgehebelt werden. Und da gibt es ja jetzt erste Klagen von einer Person, die eine dritte Option einklagt, also um zu sagen, hier, es muss was anderes neben Weiblichkeit und Männlichkeit geben. Ich habe gerade eine Klage laufen, dass mein Geburtseintrag gelöscht wird. Also zu sagen, dass bereits die Geburtseintragszuschreibung ist bereits die Diskriminierung, keine intentionale Diskriminierung der Person, die das damals gemacht hat, aber eine vollkommen irrelevante Information.
Also das ist dann der alte Name, Antje Hornscheid, ungeschlecht weiblich, steht da.
Genau. Also der Name ist ja veränderbar, aber Geschlechtseintrag nicht. Und Sie können ja, wenn Sie eine Personenstandsänderung machen, können Sie ja nur von einem Geschlecht ins andere Geschlecht wechseln. Also diese andere Klage, dritte Option ist, ich wechsle von einem Geschlecht in kein Geschlecht. Das ist die Klage. Also ich kann auf zwei Ebenen klagen, eben einmal meinen Geburtseintrag zu machen. Ich möchte sagen, ich möchte nicht von einem Geschlecht in kein Geschlecht wechseln, sondern der Geburtseintrag ist bereits eine irrelevante Information oder keine stimmige Information, sondern eine gesellschaftliche Zuschreibung, die mit heutigem Wissen nicht mehr stimmig ist.
Dazu haben Sie ja auch einen Text geschrieben, also ich habe sie alle mal gelesen. Ich habe hier zum Beispiel noch aufgeschrieben, Lan, mein Name ist kein Wechsel, kein Transfer von einem Gender zu einem anderen Und warum kann ich so viel wählen für mich? Kleidung, Beruf, Sprachstil, Wohnort, Kontakte, Frisur, nicht aber meinen Namen, das, was mich so individuell wahrnehmbar, aufrufmachbar machen soll. Wann haben Sie entschieden, nicht mehr Antje, sondern Lan heißen zu wollen? Und was war das? War das ein schwieriger Prozess?
Also das war ein langer Prozess auf jeden Fall. Also wann habe ich das entschieden? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich würde mal sagen, das ist acht Jahre vielleicht ungefähr her. Und dann gab es ja so eine Phase, wo ich beide Namen benutzt habe, um so eine Nachvollziehbarkeit zu haben, also in meiner wissenschaftlichen Karriere, um dann irgendwann auf den anderen Namen zu wechseln, wo ich in meinem privaten Umfeld schon lange nur den Namen Lan hatte eben. Also, aber das ist ein langer Prozess gewesen und auch die Wahl des Namens war ja eine bewusste Entscheidung, den Namen gibt es ja vor mir jetzt nicht, mir einen Namen zu wählen und zu formen, der nicht von Menschen in meinem Umfeld als weiblich oder männlich eingelesen wird. Also ich wollte jetzt nicht einen Namen, wo dann 50% der Leute sagen, ach, das ist für mich eher weiblich und 50% eher männlich, sondern wo Leute sagen, ja, klingt wie ein Personennamen, aber keine Ahnung, nee, kann ich nicht sagen, ist nicht weiblich oder männlich. Mhm. Und das funktioniert mit dem Namen relativ gut, wie wir auch in den ganzen Hate-Mails sehen.
Ja. Es gibt ja diesen Spruch, Namen sind Schall und Rauch. Ihnen ist Ihr Name offenbar sehr wichtig. Warum?
Nee, also mir ist mein Name nicht sehr wichtig, aber also die Idee von, dass der Name eine Identität ist, ist ja ganz, ganz tief in uns drin, wenn wir direkt bei Geburt einen Namen kriegen. Bevor wir überhaupt denken können, kriegen wir Geschlecht und Namen zugewiesen bereits, also bevor wir selber überhaupt was artikulieren könnten. Ich kann durchaus sein, dass ich meinen Namen mal wieder wechsle. Ich veröffentliche übrigens auch Sachen unter anderen Namen, also das weiß aber keine Person, außer so 3-4 andere Leute. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass ich finde, dass ein Name ein ganzes Leben lang konstant sein muss, so wie auch Pronomen nicht ein ganzes Leben lang konstant sein müssen und Geschlechtervorstellungen nicht konstant sein müssen. Und es gibt durchaus Kontext und Situationen, wo ich mich nicht als Transperson verstehe. Das ist, also das, mir geht es jetzt nicht, das ist jetzt nicht die authentische, essentielle, richtige Identität, sondern es geht ja darum, das zu dekonstruieren und zu sagen, aha, das andere stimmt nicht, aber es gibt auch nur, genauso wie es Weiblichkeit und Männlichkeit nur gibt, weil es Sexismus gibt, gibt es auch Trans nur, weil es Sexismus gibt. Ja, also das ist ja genauso. Jede Form von sozialer Kategorisierung, die auf Genderismus oder Sexismus reagiert, gibt es nur, weil es Sexismus gibt. Wenn es den nicht mehr gäbe, bräuchten wir das alles nicht. Ja? Also insofern ist das für mich immer eine strategische, politische Entscheidung, keine essentielle, authentische Entscheidung zu meinem Sein. Deswegen würde ich das jetzt nicht ausschließen, dass es auch wieder irgendwann einen anderen Namen gibt, so wie es auch immer wieder neue Pronomen geben wird.
Also ist Lan jetzt nicht unmittelbar mit ihrer Identität verknüpft, sondern quasi so.
Das ist eine strategische, politische Entscheidung. Wie, also klar, ich bin eine strategisch-öffentliche Person. Also, und das sind alles politische Entscheidungen. Also wann und wo sie sich als Dyke oder als Lesbe oder als Frau bezeichnen, sind bei den meisten Leuten, würde ich mal sagen, strategisch-politische Entscheidungen und nicht essentielle. Und das bin ich jetzt wirklich ganz, ganz wirklich aus mir selber raus. Sondern das ist bedingt durch die Gesellschaft, in der wir sind und wird sich damit auch immer verändern.
Aber trotzdem haben die Leute ja diese starke subjektive Wahrnehmung. Ne? Also sie sagen jetzt, dass sie das eigentlich, wenn es diese Bedingungen rundherum nicht gäbe, hätten sie diese Wahrnehmung nicht. Also die wird quasi den total selbstbewussten Lesben und Transmenschen auch dann so ein bisschen eingetrichtert. Nee, das oder dass das so sagen, als so einer Not heraus geschieht.
Ja, also sicherlich, also es gäbe nicht eine Black Panther-Bewegung, wenn es nicht Rassismus gäbe, ja, und es gäbe auch nicht in Deutschland die Notwendigkeit, sich als schwarze Deutsche zu benennen, wenn es nicht Rassismus gäbe, ja, und natürlich reproduziere ich damit eine ganz, ganz massive rassistische Kategorie, wie Frau auch für Sexismus übrigens, ja, das ist ja auch eine sexistische Kategorie, Menschen das zuzuschreiben, ja, und das ist immer innerhalb dieser Bewegung immer der erste Schritt, erstmal ein Reclaiming dessen, worüber ich priorisiert bin, diskriminiert bin, erstmal mir anzueignen und positiv zu besetzen und damit was Empowerndes zu machen. Und dass es eine dermaßen lange Geschichte einer Frauenbewegung und einer Lesbenbewegung gibt, zeigt, wie durchgängig und wenig gebrochen Sexismus in dieser Gesellschaft ist. Also, dass es immer noch eine Notwendigkeit ist, dass dann Menschen in diesen Phasen sich auch als so verstehen. Natürlich, also laufe ich nicht die ganze Zeit in meinem Privatleben umher und finde, ja, aber eigentlich bin ich gar nichts, bin ich nur ganz ein Individuum oder sowas. Natürlich ist eine Identifikation mit politischen Gruppen wichtig, aber für mich sind das politische Termini und keine Termini meines essentiellen Seins. Und es ist auch in der Frauenbewegung so und in der Lesbenbewegung so, auch wenn es immer auch Effekte gibt von weil ich vorher die ganze Zeit missgegendert worden bin oder die ganze Zeit falsch angeredet worden bin oder die ganze Zeit in heteronormativen Verhältnissen gelebt habe, ist ja auch sowas wie eine Erleichterung da drin und so ein Gefühl von, oh, jetzt bin ich wirklich ganz bei mir angekommen. Das bricht ja dann meistens im Laufe des Lebens wieder irgendwann zu merken, ja, so einfach ist es eben nicht. Also so.
Aber ist das vielleicht eine Form von Identität, also eben das Nicht zu irgendwas sich dazu zu zählen, dass das dann das Nichtsein eine Identität ist?
Oh, das wäre mir jetzt zu wenig. Also ich würde immer weniger von Negation ausgehen, sondern eher von was Positivem ausgehen.
Gut, was ist dann die Identität, wenn es das nicht ist, das Geschlecht?
Eine Identifikation, eine politische Identifikation mit bestimmten Kämpfen gegen Diskriminierung.
Was ist mit dem Körper? Ich meine, der verändert sich auch, aber also, ja, was ist das Ich? Was bin ich? Das ist eine philosophische Frage.
Ja, das ist eine philosophische Frage. Aber der Körper ist ja jetzt nichts Natürliches, oder wo wir denken, was der Körper ist, oder was ist der Körper und wo fängt der Kopf an und warum wird der Körper geschlechtlich zugeordnet?
Also, das ist auch dann eine Konstruktion.
Ja, natürlich. Also natürlich, und es ist eine ganz machtvolle, naturalisierende Konstruktion. Und es ist vollkommen okay, dass Menschen das für sich akzeptieren und nicht so wahrnehmen, aber es ist total wichtig, politisch immer hinzugucken, wie darüber auch immer wieder Normalitäten geschaffen werden und massivste Ausschlüsse passieren. Also jetzt haben wir ja jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr diese Intersex-Gesetzgebung in Deutschland, die ja hochproblematisch ist, aber trotzdem gibt es da ja zum ersten Mal auch vom Staat so ein Anerkenntnis dessen, Menschen sind nicht unbedingt biologisch einordnbar oder medizinisch zuordnenbar. Und das müssen wir außer Kraft setzen und die Menschen entscheiden das irgendwann. Ich meine, das ist einfach ziemlich, also für die Menschen ist dieses Gesetz scheiße, aber das, was dahinter steht, ist natürlich eine Revolution, zu sagen, Menschen müssen das irgendwann selber entscheiden. Also ich meine, und das ist nicht mehr die Medizin, die das entscheidet, die Menschen entscheiden. Das ist ja gigantisch, ja, also diese Möglichkeit, die da eröffnet wird. Oder wie es in Argentinien und in Dänemark ist, dass Menschen ohne jegliche Form von Gutachten ihr Geschlecht wählen können und ihre Geschlechtszuordnung wählen können. Also und das,
der aber Staat eben auch das Nicht-Geschlecht wählen können.
Nee, das ist das, also nein, das genau, das gibt es. Es sind immer alles verschiedene Phasen und in verschiedenen Gesellschaften gibt es oder in verschiedenen politischen Gruppen gibt es verschiedene Kämpfe und viele Menschen, also jetzt sagen wir mal bei der Lesbenbewegung oder Schwulen- und Lesbenbewegung gab es ja lange den Kampf, die gleichen Rechte in Bezug auf Verheiratung zu bekommen. Das ist ja ein vollkommen legitimer Kampf. Natürlich werden aber damit gleichzeitig wieder Menschen ausgeschlossen, also das, was dann jetzt in der Forschung Homonormativität heißt dann eben. Und es ist total okay, wenn Menschen dafür kämpfen, ich möchte genau die gleichen Rechte haben wie die privilegiertesten Personen in dieser Gesellschaft und trotzdem ist es auch gut, das aus einer politischen Bewegung zu sagen und trotzdem müssen wir da auch kritisch hingucken, was wir denn damit kaufen auch und wie wir damit eine Norm, und zwar das Gesetz alles gut machen könnte, auch wieder reproduzieren. Ich halte die Klage, die ich mache, super wichtig, aber ich habe eine ganz grundlegende Kritik an Gesetzen. Also und das aber auch immer klar zu haben, ich würde mich auch immer für eine Frauenquote einsetzen, aber ich habe auch eine grundlegende Kritik an Frauenquoten. Also und das aber, das geht beides. Also ich muss nicht, sondern ich muss immer strategisch, kontextuell überlegen, wo bin ich gerade, was mache ich gerade, was ist hier möglich, welche Konzessionen gehe ich damit ein und das Wichtige ist, dass ich das auch immer mit reflektiere, um dann auch immer wieder Veränderungen machen zu können.
Würden Sie sagen, die Tatsache, dass ich eine Vagina besitze, mich genauso wenig zur Frau macht, wie die Tatsache, dass ich braune Augen habe?
Also ja. Ist das denn so eine? Ja, würde ich sagen.
Das ist quasi gesellschaftlich, soziologisch konstruiert.
Das ist gesellschaftlich zugeschrieben. Also, und was ist eine Vagina? Also, wo, ich meine, da gibt es ja wunderschöne Kunstprojekte von unterschiedliche Formen von Geschlechtsorganen zu zeigen. Sagen Sie mir, wo Sie den Schnitt da machen, ja? Also, und wo Sie sagen, was ist das noch Vagina, was ist Penis, ja? Also, das ist ja vollkommen absurd. Also, das, und es ist überhaupt nicht angelegt irgendwo außer in der Gesellschaft. Oder eben auch, und da ist Trans eine super große Herausforderung auch für eine Frauen- und Lesbenbewegung zu sagen.
Die Naturwissenschaft wird sich jetzt wehren und sagen, nee, das hat nichts mit Gesellschaft zu tun. Ne?
Also nicht die ganze Naturwissenschaft. Also es gibt ja durchaus BiologInnen, die sagen, dass es ein Kontinuum gibt, Geschlecht ein Kontinuum ist und dass es gesellschaftlich eine gesellschaftliche Entscheidung ist, wo der Schnitt gemacht wird. Ich habe jetzt gerade bei einer der schwedischen feministischen großen Zeitschriften, die gerade einen Artikel über Endometriose oder wie das heißt, also so eine Krankheit geschrieben haben, die schreiben die ganze Zeit konsequent in dem Artikel Personen, die eine Gebärmutter haben. Und das ist so genial, das ist so eine kleine Veränderung. Das heißt, es sind nicht mehr nur Frauen, sondern Personen, die eine Gebärmutter haben. Also das können auch Transmänner sein. Also das heißt, es können auch Männer sein. Ja? Also einfach zu sagen, worum geht es hier gerade? Es geht hier um Personen, die eine Gebärmutter haben. Oder bei diesen ganzen Fragen von, sind bestimmte Personen, was ja dann immer meistens nur POCs und schwarze Personen betrifft, sind die jetzt Frauen oder Männer in Sportwettkämpfen? Und dann fällt den über, also Caster Semenya ist der eine ganz berühmte Fall, dann gab es aber noch diese andere indische Läuferin, wo denen überhaupt nichts mehr eingefallen ist, wie sie es denn jetzt bitte noch testen können eben, ja, und dann auf Hormone zurückgekommen sind und dann, ja, also der Hormonspiegel macht den Unterschied, weil wenn ich einen zu hohen Testospiegel habe, dann bin ich ja leistungsstärker und deswegen ist es ja dann ein Ungleichgewicht, wo ich sagen würde, ja, okay, dann machen wir jetzt zwei Gruppen, die die Testo über 6 und Testo unter 6 haben. Also was hat das bitte noch mit Geschlecht zu tun? Sondern es gibt so viele Personen, egal ob die in dieser Gesellschaft als Frauen oder Männer erzogen werden, die einen höheren Testospiegel haben, der dann häufig gynäkologisch runtergedrückt wird. Ja? Aber das ist absolut absurd, eigentlich auf irgendeiner Ebene das mit Geschlecht zu koppeln. Oder ich muss es explizit machen, warum ich finde, dass das Geschlecht ist.
Ganz zum Schluss nochmal jetzt, also fällt mir jetzt gerade einmal im Sport. Wäre es nicht so, dass wenn man die Kategorie Geschlecht abschaffen würde, was man von den Tests hält, sei mal dahingestellt, dass es dann keinen Frauenfußball zum Beispiel mehr gäbe?
Ich habe keine Ahnung.
Das, was wir als Frauenfußball bezeichnen?
Also ich meine, also es gibt in Göteborg eine relativ ausdifferenzierte feministische Sportwissenschaft, die es, finde ich, sehr deutlich gemacht hat, dass natürlich das, wie Sport sich herausgebildet hat und die Regeln, wie Sport gemacht wird, sich auch sehr an einem androzentrischen Modell herstellt. Und dass, wenn Sport ganz anders aufgestellt wäre, dann auch ganz neue Regeln und ganz neue Sportarten sich entwickeln würden. Also dass das auch so eine Idee ist von, nein, das bleibt alles gleich, bloß jetzt sind auf einmal noch Frauen drin oder Frauen sind nicht mehr drin oder sowas. Sondern nee, eine Veränderung der Geschlechterrollenmodelle würde die ganzen Substanz verändern. Und darum geht es ja häufig. Es geht ja nicht einfach darum, dann noch Quoten reinzunehmen oder dann müssen 50% Frauen in jedem Team spielen oder irgendwie sowas, sondern zu sagen, damit verändert sich was viel Grundlegenderes. Und zwar, wir werden über unsere Konzeptualisierung und die Strukturen bei uns nachdenken. Auf eine viel grundlegendere Ebene. Es geht nicht nur um solche quantitativen Sachen von wie viele Frauen und wie viele Männer sind irgendwo drin und wie viele Transpersonen.
Vielleicht nochmal zu Ihrer politischen Forderung und in dem Zusammenhang auch zurück auf die X-Form. Es geht jetzt gleich eigentlich um Sprache. Sie haben ja, soweit ich weiß, immer betont, dass es sich bei Ihrer Form des Genderns um Vorschläge handelt, dass Sie persönlich als X angesprochen werden wollen, das aber keine Forderung an die Gesamtgesellschaft sei. Ist das so? Und wenn ja, ist das nicht eigentlich in der Hinsicht auch inkonsequent? Also hoffen Sie nicht, also Sie wollen ja offensichtlich, dass sich auch über den Umgang mit Ihnen persönlich hinaus was in der Gesellschaft ändert, was Geschlechterstereotype angeht. Warum dann diese Vorschlagsvariante?
Das ist eine witzige Frage. das ist... Ich wollte für mich eine Anwesenheit in Welt und dafür war es ein sehr schmerzhaftes Anerkenntnis, also sowieso ein sehr langes feministisches Anerkenntnis schon. Ich fühle mich nicht in anderen gendernden Formen angesprochen. Also ich liebe Literatur, aber ich fühle mich nicht in Büchern, die ganze Zeit androgendernd arbeiten, angesprochen. Das alleine ist ja schon eine unglaublich große Selbstverletzung, mir das einzugestehen und mir dann irgendwann einzugestehen, ich fühle mich aber auch von frausierten Formen nicht angesprochen und dann für mich eine neue Form zu finden. Ich glaube nicht, dass eine gesellschaftliche, für mich eine gesellschaftliche Veränderung möglich darüber ist, Sachen vorzuschreiben. Ich kann nur Angebote machen mit aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich mache. Und das müssen Personen für sich selber entscheiden. Ich halte überhaupt nichts davon, eine neue Norm aufzustellen. Jede neue Norm wird direkt in Frage gestellt und vor allem verhindert es, dass Menschen selber aktiv handeln und reflektieren und Verantwortung übernehmen, weil es dann nur wieder die Norm gibt, nach der ich handle. Also, aber das ist auch so ein schönes deutsches Modell mit, wir möchten eine Regel und dann können wir die umgehen oder wir machen die.
Und was ist jetzt genau der Vorteil für Sie an der geschlechtsneutralen Sprache durch die X-Form? Es gibt ja auch die Form des Genderns zum Beispiel durch das Binnen-I, das natürlich keine queeren Menschen mit einschließt, oder halt die Gender Gap, wo ja auch die Behauptung ist, dass diese Gap, die Lücke oder das Sternchen, alle Menschen einschließen sollen, unabhängig von Geschlecht. Was ist da genau der Unterschied jetzt für Sie zu der X-Form?
Ja, also die Unterstrichform, also ich würde immer eher den dynamischen Unterstrich benutzen. Der Unterstrich ist für mich eine Form, um möglichst viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Gender-Identifikationen einzubeziehen, also sowohl weibliche als auch männliche, als auch genderqueere Personen eben oder gender-nonkonforme Personen. Während ich das X, was ich übrigens nicht mehr benutze, ich habe das schon verändert, aber das steht noch nicht auf der Homepage, um nicht die nächste Welle auszulösen, da gibt es eine neue Form, dass sie die, für würde ich vorbehalten für Personen, die sich nicht als zweigegendert verstehen. Also ich halte das für sehr sinnvoll, da eine Ausdifferenzierung zu haben und würde im Moment eine Unterstrichform für sinnvoll halten, um möglichst viele Personen zu meinen. Also das eine ist, will ich alle meinen, und das andere ist, wann will ich spezifisch über Leute und zu Leuten reden, die sich nicht genderkonform verstehen. Okay.
Mhm. Ja, wie ist es denn in anderen Ländern, also zum Beispiel in Skandinavien? Also gibt es Länder, wo die Sprache, die Linguistik schon wesentlich weiter ist, fortschrittlicher aus Ihrer Sicht?
Nein, das ist ja nicht eine Frage der Linguistik. Die Linguistik ist ja eine Wissenschaft, die immer nachgeordnet ist. Ja? Also dass die, okay. also
die folgt ganz zum Schluss quasi. Ja,
genau. Sprachveränderungen fangen in politischen Gruppen an und nicht in der Linguistik. Die Linguistik springt ganz am Ende dann noch aufs Pferd auf. Ja?
Aber die macht es dann zum Mainstream, oder? Also das ist der letzte Michel kapiert.
Wird dann für viele Leute, genau. Aber das ist, also das finde ich ganz wichtig. Also Sprachveränderungen sind immer ein Grundmittel politischer Veränderungen. Also immer, wenn irgendwas, also jede Bewegung benennt sich erstmal, also wie Black Panther Bewegung oder sowas, also es geht immer erstmal um Namen, dann wie nennen wir unser Café, wie nennen wir unsere Gruppe, wie machen wir die Einladungspraxis, wie heißen die Leute, die da hinkommen dürfen und so weiter, und dann irgendwann, wenn es dann eine größere gesellschaftliche Gruppe erreicht, dann springt auch die Uni darauf auf und die Linguistik in diesem Fall dann, wobei das ja wirklich nicht der Schwerpunkt der Linguistik ist, sich mit sozialen Phänomenen zu beschäftigen, aber das kommt dann irgendwann, vielleicht irgendwann ganz peripher. Ich glaube, bei mir ist es so, weil ich sehr aktivistisch lebe, ist es natürlich eine für Menschen schwer aushaltbare Mischung. Also ich habe die Form ja nicht selber erfunden, sondern die ist in Trans-Communities entstanden eben, von denen ich Teil bin. Also und habe die dann auch auf meine Homepage geschrieben. Ich bin nicht die erste Person, die diese Form benutzt und auch nicht die letzte Person, aber bei mir entzündet sich dann eben alles, weil ich dann so damit in der Öffentlichkeit bin, als eine Person mit so einem hohen Status und dann das so eingeladen lesen wird und dann auch häufig die Frage kommt, ja, aber das ist ja was aus dem Turm der Wissenschaft, das ist ja für niemanden mehr verständlich, das kommt nicht aus der Wissenschaft. Das ist also wirklich total witzig auch, genauso wie das Binnen-I nie aus der Wissenschaft gekommen ist, sondern das ist aus einer Bewegung, aus einer sozialen Bewegung gekommen.
Aber dann nochmal, gibt es denn dann andere Länder, wo die Bewegung schon weiter ist als hier?
Naja, von Berlin aus gesehen, nein. Nein, also in Berlin gibt es sehr viele sehr spannende Diskussionen zu dem Thema, aber es gibt in Schweden zum Beispiel eine sehr viel stärkere staatlich gewollte Sprachveränderung, also die springen sehr viel schneller auf soziale Bewegungen auf und machen das zu einem staatlichen Teil. Das ist in Schweden sehr, sehr, sehr viel schneller. Also da ist ja von staatlicher Seite, da gibt es aber auch so eine staatliche Sprachpflegeinstitution, ist ja eine dritte neutrale pronominale Form eingeführt worden innerhalb kürzester Zeit, also nach anderthalb Jahren, nachdem das Kinderbuch mit dieser neutralen Form veröffentlicht worden ist, hat der Staat gesagt, ja, wir empfehlen es, diese Form zu benutzen. Und das benutzen tatsächlich sehr viele Leute in Schweden, dieses Pronomen.
Aber wie ist es zum Thema wissenschaftlich oder nicht? Ihm wird ja, meine ich, auch oft vorgeworfen, dass die Beschäftigung mit geschlechtsneutraler Sprache unakademisch oder wissenschaftlich irrelevant sei. Was würden Sie dem denn entgegnen?
Ja, also vermutlich ist es, in der Regel kommen solche Sachen ja aus einer Ecke von, also zum einen habe ich nie gesagt, dass das, mich selber eine Benennungsform für mich zu finden, habe ich nie gesagt, dass das Wissenschaft ist, sondern einfach die Bitte nach einer Benennung. Das ist auch total witzig, dass das als Wissenschaft angesehen wird und das auch immer verbunden wird mit, wo gehen unsere Steuergelder hin? Das ist vollkommen absurd. Also das ist so, das ist einfach nur die Bitte nach, um eine Anrede, das sind drei Zeilen auf meiner Homepage und nicht mehr. Da ist kein Forschungsgeld reingeflossen in diese Idee eben, ja. Aber diese Kritik von das ist nicht wissenschaftlich, das kennen Feministinnen, das kennen postkoloniale Forscherinnen seit 40 Jahren, also und das ist immer diese Herstellung von, ach, da gibt es eine neutrale Wissenschaft, wundersamerweise entspricht die immer genau weißen männlichen Vorstellungen und alles andere ist dann nicht wissenschaftlich. Und da kann ich drüber nachdenken oder nicht drüber nachdenken, aber wenn ich das alles ernst nehmen wollen würde, also dann würde ich ja versuchen, mich einer Norm anzupassen, die ich ja selber massivst kritisiere, dafür, dass sie sich als neutral und objektiv herstellt und da genauso machtvoll drin ist.
Ja, vielleicht zu den Machtstrukturen in der Gesellschaft, darüber hatten wir eben schon mal gesprochen. Sprache schafft Geschlechterstereotype, das haben Sie ja, schon so ein bisschen gesagt. Glauben Sie, dass diese Geschlechterstereotype auch für die generelle Ungleichbehandlung der Geschlechter in unserer Gesellschaft verantwortlich sind, also für Vorurteile, Sexismus, Homophobie oder auch das Patriarchat im Allgemeinen? Dass man das vielleicht auf Sprache zurückführen kann, oder? Genau.
Nee.
Also, dass ein Zusammenhang besteht, meine ich.
Ja, also genau, also das ist alles sehr, sehr komplex und natürlich sind Sprachhandlungen ein wichtiger Realisierungsbaustein dafür, wie Sexismus umgesetzt wird, so wie Sprachhandlungen Auswirkungen darauf haben, was für Geschlechterrollenvorstellungen wir haben, wie es aber auch Geschlechterrollenvorstellungen gibt, die selber auch wieder Sprachvorstellungen verändern oder beeinflussen. Also das heißt, das beeinflusst sich alles gegenseitig die ganze Zeit eben. Ja? Das ist nicht voneinander trennbar. Und das ist ein unglaublich komplexer Zusammenspiel. Genau, also da gibt es nicht den einen Akteur, den Bösen, der da oben sitzt und der die ganze Zeit die Macht hat, sondern Macht ist diffus in der Gesellschaft. Also kann auch produktiv sein und ist vor allem aber diffus. Es gibt nicht die eine Machtposition mehr und nicht die eine Gruppe und die eine Position. Also frauisierte Personen sind ganz schön teilhaftig an Sexismus. Es ist ja nicht so, wie Männer sind die Bösen und Frauen sind die Guten, sondern wir sind alle daran beteiligt. Also das, was Bell Hooks für Rassismus als White Supremacy bezeichnet, dass das eine grundlegende Konzeptualisierung in dieser Gesellschaft ist, weiße Normen zu reproduzieren, und davon ist keine Person ausgenommen, weil wir alle sozialisiert sind in diesem Modell, und das gilt genauso, finde ich, für Sexismus.
Es gab ja jetzt dann auch, wir müssen gleich Schluss machen, glaube ich, diesen, oder wahrscheinlich immer noch diesen furchtbaren Shitstorm dann aufgrund dieser vermeintlichen Forderung. Ja, also wie geht man mit sowas um? Also erstens, wie gehen Sie damit um, und dann, was glauben Sie ist tatsächlich, also was steckt da dahinter? Also was ist die Ursache dafür? Vielleicht kann man das ein bisschen eher benennen.
Ja, also es gibt ja neben dem Shitstorm natürlich auch ganz viele wunderbare, positive, empowernde, berührende, tolle Rückmeldungen. Also es ist ja nicht so, das eine ist ja dann auch immer, die Gesellschaft liebt Sensationen und deswegen ist dieser Shitstorm dann auch immer in der Presse natürlich. Aber es gibt natürlich auch ganz viel anderes, also Positives eben, ja. Warum gibt es den, war die erste Frage, ja. Da gibt es auch, glaube ich, ganz, ganz viele verschiedene Ursachen zu. Das eine ist eben dieser Status, also diese, das, wenn ich jetzt in einer kleinen NGO solche Thesen hätte, das würde überhaupt niemand interessieren. Da würde sich überhaupt niemand drüber aufregen. Wenn ich aber auf einer Professur auf meiner Homepage sowas schreibe, dann stelle ich damit eine bestimmte Form von Wissenschaftlichkeit in Frage, und das kriege ich ja auch kontinuierlich von den verschiedensten Seiten bis auch zum Präsidenten der Humboldt-Uni gespiegelt die ganze Zeit. Das ist ja keine Wissenschaft so. Also das ist, da gibt es ganz enge Normen, die unausgesprochen sind, aber die eine eigene Normvorstellung immer wieder herstellen. Dann, warum so viele Leute in möglichst anonymisierter Form so heftig reagieren müssen, glaube ich, liegt mit einer totalen Verunsicherung in dieser Gesellschaft zusammen eben. Also dass diese Genderrollen gerade ja total dynamisiert sind und sich total verändern und dass viele Menschen extrem verunsichert davon sind und dass es so schön ist, auf einmal eine konkrete Person zu haben, ein konkretes Ziel zu haben, die alles schuld ist und der, wo wir alles überhäufen können, und dass ich Verunsicherungen und Irritationen nicht als eine produktive Chance für mich begreife, sondern das Gefühl habe, wenn ich verunsichert bin, muss ich das der anderen Person wieder entgegenschleudern, dann bin ich es erstmal los und die ist schuld und da ist was falsch. Also diese Falsch-Richtig-Haltung ist da auch hinter, dieses Differenzen nicht stehen lassen zu können, kein respektvollen Umgang miteinander mehr zu haben, zumindest in virtueller Kommunikation, kein Interesse zu haben, keine Neugier zu haben, sondern vollkommen verunsichert zu sein in Bezug auf Gender-Sachen und deswegen alles sofort abwehren zu müssen und niedermachen zu müssen, was damit zusammenhängt.
Trifft Sie das dann auch persönlich, diese Verunsicherung und Anfeindungen?
Nein, also ich nehme, das wäre, glaube ich, fatal. Nein, die Leute kennen mich nicht, ich nehme da nichts von persönlich. Also ich bin eine Projektionsfläche für...
Es gibt ja auch eine extra Website, eine extra E-Mail-Adresse. Wird es gespammt oder gibt es jemanden, der sich das durchliest?
Also ich habe auch die Sachen vorher schon nicht gelesen, sondern das lesen meine studentischen Hilfskräfte, und die haben jetzt diese E-Mail-Adresse, die ist aber jetzt erst seit 3 Tagen im Netz. Die ist jetzt gerade ganz neu, die haben die jetzt gerade eingerichtet, damit die gar nicht mehr an meinen anderen Account geht. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Also jetzt haben mir schon 8 Leute geschrieben von, toll, Sie haben Angst vor uns, dann werden wir jetzt weiter Sachen schreiben, weil Sie das Gefühl haben, ich habe da jetzt was verändert. Für mich ist die viel größere Veränderung der Satz, der da drunter steht, dieses, und bevor Sie mir jetzt schreiben, überlegen Sie doch, ob Sie irgendeiner anderen Person eine respektvolle, nette Mail schreiben könnten dazu, was sie an dieser Person wertschätzen. Da ist eine X-Form oder welche Veränderung auch immer in dieser Ebene, ist nichts dagegen, wie sich Gesellschaft verändern würden, wenn Leute wieder anfangen würden, überhaupt erstmal wertschätzend miteinander umzugehen und dann sagen, also nicht gucken würden, wie kann ich eine andere Person fertig machen, sondern was würde ich eigentlich einer Person gerne mitteilen, wofür ich dankbar bin, was mich inspiriert hat, was ich toll finde. Das wäre die riesige Veränderung. Das wird aber sicherlich von keiner Person je so eingelesen, aber da ist für mich die viel größere Sprach- und Gesellschaftsveränderung in diesem Satz, der da drunter steht. Und deswegen ist der mir total wichtig, dass der da steht. Also, und das ist auch das, was ich mit meinen Doktorandinnen und Studentinnen immer einübe. Ihr seid nicht schlau, wenn ihr jemand anders fertig macht und wenn ihr einen Text fertig macht, sondern ihr seid schlau, wenn ihr wertschätzend, differenziert wertschätzend über etwas reden könnt und sagen könnt, wie ihr von da aus dann noch einen Schritt weiter geht und wozu euch das inspiriert habt, dann seid ihr schlau. Und dann würde die Gesellschaft sich auch anders verändern. Und das macht einen totalen Unterschied, wie wir miteinander umgehen. Und wenn nur 2 Leute nicht einfach so eine Hate-Mail dann schreiben würden, sondern kurz überlegen, wem sie denn mal was Nettes schreiben könnten, und dann ist eine viel größere gesellschaftliche Veränderung in Gange, glaube ich.
Ja, ich schätze, wir okay.
Das ist auch ein ganz schönes Schlusswort gewesen, oder? Ja, vielen Dank, Lan Hornscheid, und ja, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.